Werbung.
Eidwill bewegt Immobilien. Mit über 850 Kunden im Dachraum und mehr als 2 Millionen verwalteten Bestandseinheiten setzen wir neue Maßstäbe für modernes Immobilienmanagement. CRM, Mieter-App, Finance, Service und KI mit intelligenten Automations. Von innovativen Wohnungsbaugesellschaften bis zu großen Immobiliengruppen. Namhafte Kunden wie MVGM, Dobler Baubetreuung, Domizil Real Estate, Stadtsiedlung Heilbronn und viele mehr, die bereits jetzt auf Eidwill setzen. Jetzt Demo-Anfragen auf www.eidwill.com.
Und jetzt viel Freude mit der Kaffeepause von Kony.
Bei der Kony Kaffeepause ist heute zu Gast Dr. Johannes Fütterer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Edifion. Johannes, 2017 hast du, du warst damals 34, zusammen mit 4 anderen Jungs Edifion gegründet. Das Unternehmen, glaube ich, das ist ja mittlerweile gesetzt in der Branche, also bekannt. Wie aber würde dich beispielsweise dein Mitgründer und Doktorvater, Professor Dr. Müller, persönlich beschreiben?
Das finde ich interessant. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mit 34, also sagtest du gerade, das gegründet habe. Mittlerweile bin ich 41, wie die Zeit vergeht. Das ist schon krass. Also ich empfehle jedem anderen Gründer erstmal früher zu gründen, vielleicht schon mit 30. ich glaube, Dirk Müller kennt mich seit 2010, hat mich durchaus intensiv kennengelernt. Ich glaube, er wird mich als etwas ungeduldig und etwas schnell gelangweilt bezeichnen, um mal mit den negativen Dingen anzufangen, aber gleichzeitig als verlässlich und breit interessiert. Und er hat mir 2015 den Aufbau einer neuen Forschungsgruppe, der Gruppe Gebäudeautomation, anvertraut. Und Grund war unter Umständen, weiß ich nicht genau, aber ich hatte damals schon 5 oder 6 Forschungsanträge gestellt und bewilligt bekommen. Und das zeigt so ein bisschen Gestaltungssinn und Gestaltungswille, der ihm vielleicht aufgefallen ist.
Eine gute Voraussetzung, um was Wegweisendes zu gründen. Was hat euch 2017 angetrieben zu sagen, okay, jetzt, oder dich auch angetrieben, jetzt mache ich ernst?
Ja, das war eine Forschungsgruppe, die ich dann gründen durfte. Es ist gut gewachsen. Wir waren zum Schluss 13 wissenschaftliche Mitarbeiter. 4 hatte ich nur geerbt. Und es wurde sehr viel bewilligt. Also die Bundesregierung hatte damals schon erkannt, dass Gebäudeenergieeffizienz und Steuerungstechnik etc. sehr wichtig sind. Allerdings kam das in der Praxis überhaupt nicht an. Ja, also weder die Immobilienwirtschaft hatte Interesse dran, noch die Gebäudeautomation. Und ich wollte nicht Wissenschaft nur für die Aktenschränke machen, beziehungsweise um den Willen einer Veröffentlichung, sondern ich wollte es irgendwie in der Praxis sehen. Und dann hat sich Gott sei Dank ergeben, dass es große Fördermaßnahmen in Deutschland gibt, einen sogenannten Exist-Forschungstransfer, womit man seine Patente und sein IP aus einer Universität dann auch auslösen kann und Anschubsfinanzierung kriegt, um ein marktfähiges Produkt zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eigentlich genau das Richtige, damit wir aus unseren guten Forschungsergebnissen auch einen echten Impact erreichen können.
Beschreibe unseren Zuhörern doch mal, was letztlich als Produkt aus der Theorie, aus der Wissenschaft dann in die Praxis gekommen ist.
Ja klar, also wir, wie gesagt, seit 2010 bewerten wir energetisch bestehende Gebäudeenergiesysteme und entwickeln Steuerungslogiken dafür.
Okay, das ist sehr abstrakt, mal ganz praktisch.
Naja, genau, also wir brauchten Daten, um zu gucken, ob die Systeme richtig laufen, ne? Ob die Temperaturspreizungen in Heizkreisen richtig sind, ob die Heizung gegen die Kühlung arbeitet, ob die Heizung im Sommer läuft oder aus ist, ob die raumlufttechnische Anlage am Wochenende läuft oder auch wirklich sehr, sehr technische Dinge, wie ob der Kessel im Keller 40 Mal am Tag an- und ausgeht oder ob der gut seinen thermischen Speicher benutzt etc. Also wirklich auch tief technische Dinge. Und dazu brauchten wir Daten. So, das Erste, was entstanden ist über die ganzen Jahre, ist eben eine umfangreiche Datenplattform, die eigentlich zu jedem technischen System im Gebäude Schnittstellen hat, die Daten aufnimmt, speichert, mit Semantik versorgt, sodass man danach erkennen kann, was die Daten bedeuten. Das ist sehr wichtig. Ne? Nur Zeitreihendaten helfen einem nicht, sondern man muss schon wissen, dass eine Vorlauftemperatur, nämlich von Heizkreis 3, und der Heizkreis 3 wird versorgt von Wärmepumpe 1, also ein bisschen das System abbilden können muss die Plattform, und dann Auswertelogiken drauf, aber auch Steuerungslogik. Das heißt, Modellbildung über die gebäudetechnischen Systeme, die dann verwendet werden können mit Wettervorhersagen, um optimale Betriebspunkte zu definieren, beispielsweise.
Heißt das,
dass... Das ist über die Jahre entstanden.
Heißt das, dass die Basis für euer Produkt auch ein digitales Gebäude ist?
Ja, oder also entweder ist das Gebäude schon digital, es hat eine Gebäudeautomation, die Gebäudeautomation hat irgendwie ein IP-basiertes Kommunikationsprotokoll, das können wir dann direkt auslesen. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn das Gebäude älter ist, dann digitalisieren wir es sachgerecht nach. Ne? Und dann haben wir eine Lösung für jedes Gebäude, also entweder, wenn wir Klingeldrahtkommunikation haben, dann verwenden wir Gateways, die dann aus dieser Nicht-IP-Kommunikation eben IP-Kommunikation machen. Wir reden mit Herstellern, die geschlossene Systeme haben, finden da in allermeisten Fällen eine wirtschaftliche Lösung. Oder, und das ist immer unser Fallback, wenn es keine wirtschaftliche Lösung gibt oder das Gebäude einfach schlichtweg zu alt ist, aber ein Refurbishment noch nicht ansteht, dann haben wir ein komplettes Sensor- und Aktuator-Retrofit-Paket, was dann von unseren Partnern eingebracht wird, und damit digitalisieren wir das Gebäude nach, sodass wir dann ein digitales Gebäude als Basis für unsere Leistungen haben. Genau.
Also 70er-Jahre-Kasten, Klingeldraht ausgelegt, kriegt dann Retrofit, und das ist Teil des Produkts von Edifion?
Genau, das ist Teil des Produkts, unsere sogenannte Kategorie D. Mhm. Und haben wir schöne Case Studies, die man sich auch runterladen und angucken kann. Das funktioniert, auch das funktioniert tatsächlich mittlerweile skalierbar.
Minimalinvasiv, oder muss ich hier stemmen und das Gebäude von links auf rechts drehen?
Nein, das ist komplett minimalinvasiv, also von... Nicht mehr minimalinvasiv wäre es, wenn man beispielsweise Heizungsrohre einfriert und dann dazwischen ein neues Teil einbaut. Ne? Sowas machen wir nicht, sondern wir arbeiten mit Anlegefühlern, mit Ultraschall-Volumenstromsensoren, wir tauschen Pumpen, Gateways aus, solche Dinge.
Ist das nicht ein irrer Aufwand, wenn zuerst das Gebäude aufgerüstet werden muss?
Ja, nicht wirklich. Wir sind da für so einen Komplett-Retrofit bei Kosten zwischen, je nachdem wie groß das Gebäude ist, von 5.000 Euro bis zu 25.000 Euro bei wirklich dann beim Shoppingcenter. Mhm. Was dann aber in relativ zu den Mieteinnahmen natürlich verschwindend gering ist.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie digital ist der Bestand, der bei euch als Kunde sozusagen aufläuft?
Wir sind ja ein Anbieter, der sich aufstellt und sagt, wir lösen das Problem Konnektivität für jedes Gebäude da draußen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass wir Wohnen ausklammern. Also wir adressieren rein Commercial Real Estate, da allerdings alle Assetklassen. Und da kann man sagen, dass zunehmend aktuell aber nur um die 30% wirklich digitale Infrastruktur haben. Und dann nochmal so 20-30% proprietäre Systeme bzw. Klingeldrahtkommunikation haben, die einfach ertüchtigt werden kann. Ja. Und der Rest tatsächlich dann mit Sensorik und Aktorik nachdigitalisiert werden muss.
Um das Synonym Klingeldraht mal aufzulösen, das ist herkömmliche
Buskommunikation, ne? Also ein MSDP oder ein LON-Bus, KNX, es gibt ganz verschiedene Bussysteme. Belimo MP-Bus.
Also ihr schließt die Busse euch ans Gateway an, lest die Daten aus. Was macht ihr dann mit den Daten? Also wie muss ich mir das dann praktisch vorstellen? Ja. Ich habe mein Gebäude zu euch gegeben, ihr habt mir diese Klingeldrahtkommunikation modifiziert, und dann fließen die irgendwo hin?
Genau, erstmal fließen ja einfach nur Zahlenwerte, von denen man erstmal nichts weiß. Also kommt irgendwie eine Zeitreihe, die wird gespeichert. So, und dann haben wir eine KI, die erkennt aus den statistischen Merkmalen der Zeitreihe, um was für einen Datenpunkt es sich handeln könnte. Das heißt, wir erkennen automatisch, das ist eine Raumtemperatur, das ist eine Außenlufttemperatur oder eine Vorlauftemperatur. Das kann könntest du als, als Ingenieur, wenn man wenn du eine Ausbildung in dem Bereich hättest, könntest du auch rein an den Verlauf der Zeitreihe sehen, was das ungefähr ist. Ne? Beispielsweise eine Betriebsmeldung kannst du von einem Ventilöffnungsgrad unterscheiden, weil das eine 0 und 1 ist und das andere ist zwischen 0 und 100% kontinuierlich. Ne? Also solche Dinge kann man nutzen. Das strukturiert uns das Ganze vor. Wir haben die Möglichkeit, sofern wir Registerlisten und Anlagenkennzeichnungsschlüssel verfügbar haben, dass wir diese automatisiert prozessieren. Und ansonsten...
ich muss auch wieder ganz konkret machen. Das heißt, du hast eine Zuordnung aus diesem Sensor mit der Nummer X, kommt das Datum Y und dann weißt du, das ist der Außentemperaturfühler. Und das könnt ihr über solche Listen direkt automatisiert zuordnen.
Aber du hast jetzt das Problem, wenn du 20 Raumtemperaturen hast, dann hast du 20 Raumtemperaturen. Aus diesen kannst du auch was rauslesen, wenn du sie gemeinsam auswertest.
Und ihr ordnet dann zu, sechstes Obergeschoss, Foyer
und so weiter. Genau, das geht eben nicht mehr aus den statistischen Merkmalen der Zeitreihe, sondern dafür brauchst du weiterführende Informationen, die dann entweder aus Anlagenkennzeichnungsschlüsseln, also typischerweise, wenn es auffindbar ist, in Revisionsunterlagen gibt es zu jedem Datenpunkt im Gebäude eine Beschreibung, hoffentlich auch digital, oder in den neueren Systemen ist sie Teil des Kommunikationsprotokolls. Ne? Beim BugNet steht das mit drin. Das Problem ist wieder, dass der Systemintegrator, also der Errichter der Anlage, das manchmal das nicht gut ausgefüllt hat und das auch zu Rätseln, Rätsel aufwirft. So, in jedem Fall kommen wir aber immer zu einem digitalen semantischen Abbild. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein digitaler Zwilling, also es ist wirklich nur eine Beschreibung, Beschreibung der technischen Gebäudeausrüstung, die uns dann in die Lage versetzt, dass wir skalierbar Funktionsprüfungen, also Auswertungen über die Betriebseffizienz der Anlagen und auch warum sie nicht effizient laufen, eben ableiten können.
Das semantische Abbild heißt ein beschreibendes Abbild.
Genau.
Gut, also ihr habt jetzt die Daten vom und ich bekomme sie als Gebäudeeigentümer und dann prozessiert ihr die, wie ihr das so schön nennt. Das bedeutet konkret, ihr sagt, ich lasse die bei Edifion durchs System laufen und dann, lieber Gebäudeeigentümer, schicke ich dir einmal im Monat ein PDF. Was kannst du diesen Monat verbessern, um dein Gebäude zu ertüchtigen?
Ja, sowas ganz am Anfang, da haben wir dann wirklich alle paar Wochen ein PDF, haben wir unsere Erkenntnisse...
Meine Top 10 drei Maßnahmen oder...
niedergeschrieben. Heutzutage geht das alles über ein Web-Frontend oder du kannst dir deine Tickets und Empfehlungen auch über APIs in ein CRFM-System laden. Also es ist, wie gesagt, eine State-of-the-Art-Plattform. Aber im Grunde, wir generieren kontinuierlich Auswertungen. Die werden kategorisiert, rot, gelb, grün. Also hier wird gerade die Funktion nicht erfüllt, beziehungsweise hier wird Energie verschwendet. Das wäre dann was Rotes. Dann, sofern das möglich ist, wird auch ein Zahlenwert dahinter geschrieben. Ne? Das spart dir pro Woche so und so viel Euro, wenn du dich dem widmest. Einfach, dass eine Priorisierung reinkommt. Gelbe Sachen sind dann so, hier ist entweder der Service verbesserbar oder hier kann man energieeffizienter betreiben. Und grün heißt eigentlich, nach unserem Dafürhalten ist das System so in Ordnung. Und hier, und das ist wichtig für Facility Manager, hier ist gerade keine Aktivität notwendig.
Das heißt, der Facility Manager muss aber dann immer noch selber in den Heizungskeller runterstiefeln und sagen, ich stelle mir jetzt den Heizungskessel ein oder ich mache die Heizungssteuerung effizienter. Das ist nicht so, dass er es aus eurem System heraus sagt, so, bitte mach aus Rot-Grün und deswegen setze ich hier den Haken und drücke auf OK und dann greift euer System auf die Heizungsanlage drauf.
Also jein, du kannst aus unserem System kannst du Parameter und Sollwerte vorgeben, aber einen Hinweis auf eine Ineffizienz besprechen wir immer einmal mit dem Facility Manager. Also wir nehmen ihm nicht die Betreiberverantwortung ab.
Ja.
Und das sind ja immer noch maschinengenerierte Handlungsempfehlungen. Wir hatten beispielsweise mal eine raumlufttechnische Anlage, die lief 7 Tage die Woche, 24 Stunden auf Volllast. Haben wir natürlich gesagt, das kann nicht sein. Typischerweise hast du ja ein Profil. Ja, und dann war das einfach die Lüftung für die Müllkammer. Die musste laufen. Ja. Das heißt, es gibt gute Gründe, dass man nochmal, wir setzen uns in der Anfangsphase monatlich mit dem Facility Manager zusammen, gehen dann alle Handlungsanweisungen einmal durch. Und dann haben wir auch ein Task-Management-System, wo wir dann sagen, okay, die war nicht korrekt oder ja, die ist geplant für dann und dann oder ja, die ist bereits erledigt und der ist verantwortlich.
Da geht es also sehr stark um Effizienzen im Gebäudebetrieb.
Genau, geht es erstmal in diesem ersten Schritt, die Low-Hanging-Betriebsfehler, Low-Hanging-Fruits, eben rauszuholen, weil man muss nicht mit einer fancy KI auf ein System schießen, das gleichzeitig kühlt und heizt.
Ja.
Na, das, oder wo die Heizung im Sommer läuft, das macht keinen Sinn. Das kann ich erstmal rein technisch rausholen.
Das heißt, ich benutze Diffion ein halbes Jahr und habe dann die gröbsten Fehler ausgemerzt. Das Gebäude läuft halbwegs effizient.
Genau, also ein erstes Monitoring des Systems dauert typischerweise zwischen 6 und 9 Monaten. Warum? Weil wir jeden Lastfall einmal brauchen.
Also wenn du Sommer, jetzt, Winter beispielsweise.
Genau. Mhm. Und idealerweise auch tatsächlich beide Transitionszeiträume, also von Sommer auf Winter und von Winter auf Sommer. Mhm. Weil da gibt es auch nochmal viele System, Effizienzen, die typischerweise da nicht richtig gehoben werden. Und parallel aber auf die Systeme, die schon optimiert sind, da aktivieren wir dann schon unsere modellprädiktiven, fortschrittlichen Regelungsalgorithmen, die dann eben noch mehr Effizienz rausholen und zwar deutlich mehr als dann ein klassisches Gebäudeautomationssystem aus dem System rausholen würde.
Verstanden. Alles im Betrieb läuft jetzt tipptopp. Dann gibt es ja immer noch bauliche Geschichten.
Genau. Wir holen im Schnitt in Anführungsstrichen ja nur 22% aus den Gebäuden raus. Ne? Wir sagen, das zeigt auch unsere Autoempirie, 99% der Systeme sind schlecht betrieben oder ineffizient betrieben, sind jetzt ungefähr bei 500 Objekten und wir hatten 3 Objekte, wo wir gesagt haben, okay, die waren wirklich gut betrieben. Da konnten wir mit dem einfachen Monitoring tatsächlich dann nur 3% oder knapp unter 3% Effizienzen heben. Das waren gut betriebene Objekte und der Rest war wirklich mindestens 10% bis hin zu 43% Einsparungen, die wir im Spitzenfall mal realisieren konnten. Also die Anlagen wegen wirklich nicht gut betrieben. Das hat eine ganze Menge nachvollziehbarer Ursachen. Ja, aber insgesamt sind wir halt nur bei 22%. Und das ist natürlich keine komplette Dekarbonisierung des Gebäudebetriebs, sondern dann müssen eben weiterführende Schritte unternommen werden. Und wir sagen, wenn wir bis 2045 oder 2050 unsere Klimaziele erreichen wollen, werden wir nicht wird nicht die Antwort sein können, dass wir alles komplett sanieren. Das schaffen wir nicht. Unsere Sanierungsquoten sind schlichtweg zu gering. Wir haben einfach nicht die notwendige Kapazität in der Industrie. Das heißt, wir müssen gucken, wie man mit mittelinvestiven Maßnahmen während des laufenden Betriebs denn sinnvoll und skalierbar dekarbonisieren kann. Und deswegen nutzen wir die Betriebsdaten aus Gebäuden und leiten mögliche investive Maßnahmen für Gebäude ab. Und mit Partnersystemen können wir dann sogar einen objektindividuellen Sanierungsfahrplan auf Basis der Betriebsdaten ableiten. Ganz einfaches Beispiel, das ich immer wieder gern bemühe, ist der Heizkessel, den ich mir eben über ein Jahr angucken kann. Einmal seine Energieaufnahme und dann die Vorlauftemperaturen, die erfassen wir. Und mal angenommen 8000 Stunden im Jahr ist diese Vorlauftemperatur unter 50 Grad Celsius, dann kann ich daraus relativ einfach schließen, dass ich die sehr gut mit einem Wärmepumpensystem decken könnte. Mhm. Mit der Heizleistung wissen wir dann auch ungefähr, wie groß das Wärmepumpensystem sein kann und können auch schon erste Kapitalwertberechnungen durchführen. Das heißt, wie lang so eine Amortisation ist, wenn ich in eine Wärmepumpe investieren würde. Mhm. Okay. Rein aus den Betriebsdaten.
Okay, dann habe ich jetzt Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um mein Gebäude zu ertüchtigen. Ich könnte doch auch einfach hingehen und ich schlage den Maßnahmenkatalog der Smart Building Innovation Foundation auf und suche mir da was raus und sage, okay, passt auch, da brauche ich doch keine Diffion für.
Kannst du auch machen.
Also wäre möglicherweise der günstige, den kann ich mir kostenlos downloaden und mache ich auch auf den ersten Meter schon mal Effizienzen.
In dem Maßnahmenkatalog steht ja hoffentlich, also in den allermeisten Maßnahmenkatalogen steht ja immer als sich direkt amortisierende Maßnahme die Betriebsoptimierung drin. Das heißt, die Betriebsdaten sind quasi eine Mitgift for free aus der Betriebsoptimierung, die du dann nutzen kannst, um einen deutlich besseren und zwar in objektindividuellen Sanierungsfahrplan abzuleiten. Der muss einfach besser sein, weil er ja mit vollständiger Kenntnis über das gebäudetechnische System entwickelt wurde.
Was ihr aus euren Daten zieht, genau. Diese Kenntnis. Okay, aber für den ersten Quick-Win würde auch der Maßnahmenkatalog reichen und dann
also, Betriebsoptimierung und dann gucken, welche Maßnahmen machen Sinn. Eine Außenverschattung, ein Fenstertausch, eine Dämmung der Gebäudehülle oder eben, wo wir ganz stark hingucken, Wärmepumpensysteme, um die Wärmeversorgung einfach zu dekarbonisieren.
Jetzt habt ihr die Wärmeversorgung dekarbonisiert. Wie sieht es mit der Spannungsversorgung aus?
Gut, Strom, das Stromnetz dekarbonisieren wir nicht, ne?
Nein, aber den Stromverbrauch des eigenen Gebäudes, da sind ja auch Möglichkeiten wie PV und dergleichen zu diskutieren.
Also wir betrachten das Gebäude als Bestandteil des Energiesystems von heute. Wie sieht das heutige Energiesystem aus? Wir hatten einen Rückgang im durchschnittlichen Börsenstrompreis in 2023 von 9,52 Cent pro Kilowattstunde.
Über das ganze Jahr.
Auch im Durchschnitt, ne, auf 7,96 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, der Stromerzeugungspreis, der ist signifikant gesunken. Was aber passiert ist, ist, dass die Varianz des Preises hochgegangen ist. Also der Strom
durch kostet, Angebot und Nachfrage.
Ja, genau, kostet zu unterschiedlichen Zeiten signifikant mehr oder weniger. Teilweise, und im Mai, ein schönes Beispiel, hatten wir so 141 Stunden negative Strompreise. Das heißt, zu den Zeiten hätte man mit der Abnahme von Strom sogar Geld verdienen können. So. Diese Volatilität, die managt der Versorger für einen. Und der näht da ein Risiko ein, deswegen hat er da einen Risikoaufschlag drauf.
Macht Sinn.
Und laut laut Energiewirtschaftsgesetz ist jeder Versorger verpflichtet, seit 01.01.2025 einen dynamischen Strompreis seinen Endkunden anzubieten. Es gibt natürlich die Protagonisten wie Tibber, Octopus Energy etc., wo man das proaktiv kaufen kann. Aber selbst die Rheinenergie, und man findet es auch irgendwo auf der Website, auf der 17. Tiefenseite, ganz, ganz versteckt, bietet mittlerweile einen solchen dynamischen Tarif an. So, und wenn
das heißt, die nehmen das Risiko in die Bücher.
Ja, die managen die Flexibilität und lassen sich das natürlich bezahlen, wodurch der Endkundenpreis eben höher wird, weil sie halt den Risikoaufschlag dafür nehmen, nicht? So, und wenn ich aber von einem fixen Strompreis auf einen dynamischen Strompreis wechsle und ein typisches Verbrauchsprofil habe, dann stelle ich mich schon mal per se etwas besser.
Ja.
Wenn ich dann den Gebäudebetrieb noch dynamisiere, das heißt in Zeiten, wo der Strom teuer ist, möglichst wenig verbrauche und in Zeiten, wo der Strom günstig ist, gegebenenfalls mal mehr verbrauche, um in den Zeiten, wo er teuer ist, dann wieder weniger verbrauchen zu können, dann stelle ich mich damit sogar signifikant besser. So, und jetzt zu deiner Frage. Wenn ich jetzt mir angucke, was kann ich denn mit PV noch machen? Klar, das ist PV-Potenzial. Kann ich das in diese Gleichung mit reinrechnen und kann dann noch dimensionieren, wie groß ist denn potenzieller Speicher, ein Batteriespeicher, der da rein muss. Und dann kann ich eine Amortisationsrechnung drüber fahren. Und da sehen wir teilweise Reduktionen in den Energiekosten von bis zu 60% bei Amortisationszeiten von ungefähr 6 bis 7 Jahren heutzutage. Also wirklich hochgradig attraktiv, wird noch besser, weil in den Batterien die Preise in den nächsten Jahren noch deutlich sinken werden.
Jetzt sprechen wir über Büro und so, ich sag mal, Standard-Logistikmobilien, nicht produzierendes Gewerbe. Also wenn ich jetzt als Daimler da stehe und ich sage, ich habe dieses Thema, der Ofen, der letztlich den Lack auf dem Auto einbrennt, der muss immer laufen.
Nein, wir sprechen...
Dann macht diese Lösung ja für mich möglicherweise wenig Sinn, oder?
Wir sprechen tatsächlich über den Gebäudebestand. Für Light Industrial trifft das zu, für Heavy Industrial trifft das nicht zu. Ich war mal bei Volkswagen in Emden. Die Tiefziehpressen, die verbrauchen mehrere hundert Megawatt. Und um solch einen Prozess ist die Gebäudehülle dann tatsächlich relativ egal.
Also heißt, es gibt eine Gruppe, die schließt ihr da aus, weil das ist einfach Gebäudebetrieb, der...
Im industriellen Umfeld haben wir eigene spezialisierte Energiemanagementsysteme, die gleiche Prinzipien dann auf deren Prozesse anwenden. Und wir bleiben ein bisschen bei unseren Leisten. Das ist die Gebäudetechnik und darauf fokussieren wir uns.
Und jetzt sagen wir ehrlich, kann man so kurzfristig Verbräuche planen in Gebäuden?
Ja, kann man extrem gut. Und zwar braucht man dafür noch nicht mal unbedingt eine Wärmepumpe. Und das ist ganz interessant. Wenn ich ein Gebäude habe, das eine raumlufttechnische Anlage hat, dann kann ich die Leistung dieser Anlage variieren, was die Nutzer des Gebäudes nur mit einer größeren Verzögerung merken. Mhm. Das gilt einmal für den Luftwechsel. Der Mensch ist dynamische Umgebungsbedingungen gewohnt.
Ja.
Wir haben früher draußen gewohnt, da gab es immer Wind, da gab es Licht und Schatten, also Sonne und Wolken.
Wenn die Luft im Büro verbraucht ist, sie verbraucht und dann muss ich 6 Stunden warten, weil dann die Energie günstig ist, damit die verbrauchte Luft aus dem Konfi rausgesogen wird und frische reinkommt? Oder wie meinst du das jetzt?
Das wäre ein bisschen ein bisschen anstrengend. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann beispielsweise eine halbe Stunde lang sehr gut meine Leistung der raumlufttechnischen Anlage um ein Drittel oder gegebenenfalls sogar die Hälfte reduzieren, um einer Lastspitze einer Hochpreisphase aus dem Weg zu gehen. Wenn ich jetzt sogar befeuchte, Befeuchtung ist bei Vollklimaanlagen Standardkomponente und gerade im Winter, wenn ich kalte Außenluftbedingungen habe, und die aufheize, dann würde es im Gebäude unerträglich trocken und da wird signifikant befeuchtet und das ist nichts anderes als Wasserkochen. Mhm. Und dieses Wasserkochen, das kann ich tatsächlich auch für mehrere Stunden ausschalten, weil das Gebäude eben eine gewisse Feuchtigkeitsträgheit hat. Und so kann man rein in der raumlufttechnischen Anlage schon sehr viel Lastflexibilität nutzen, die eh da ist. Und das ist das Entscheidende. Ne? Ich muss nicht erst in Speicher investieren, sondern ich habe diese Flexibilität schon im Gebäude drin. Wenn ich jetzt an eine Wärmepumpe denke, dann ist es, glaube ich, klar, ich kann das Gebäude vorkühlen, ich kann das Gebäude vorheizen, ich kann meine thermischen Speicher laden, meine Warm- und Kaltwasserspeicher laden, teilweise überhitzen. Da habe ich maximales Flexibilitätspotenzial eh schon da. Und wenn ich das schlau nutze, dann kann ich mich in der Strombeschaffung deutlich besser positionieren.
In wie vielen Fällen eurer Kunden setzt ihr das schon um?
Also wir haben das Produkt Edifin Dynamics jetzt im April gelauncht und wir haben sehr lange in der Forschung daran gearbeitet und wir haben letztes Jahr undercover in Anführungsstrichen mit ersten Pilotkunden das gemacht, wo wir Case Studies generiert haben, eine mit Can-Am in Edinburgh, eine mit Momini am Katharinenkai in Hamburg, die man jetzt mittlerweile nachlesen kann, runterladen kann. Also wir haben ein erprobtes Produkt. Mhm. Und tatsächlich haben wir insbesondere bei unseren größeren Kunden, die tatsächlich viel Strom beschaffen, schöne Anwendungsfälle dafür, wo wir jetzt doch auch in größeren Stückzahlen über die Umsetzung sprechen.
Wer treibt da mehr? Der Eigentümer? Facility Manager? Property Manager?
Ich glaube ganz, ganz global, wenn man anguckt, wem helfen wir, ist es immer hauptsächlich der Eigentümer, der erstmal treibt. Ne? Warum? Wir helfen ihm natürlich, seine Nebenkosten zu senken, was irgendwo für ihn dann schon ein Kaltmiete-Steigerungspotenzial hat, aber auch die Vermietbarkeit einer Fläche steigert. Er hat alle Daten, die er dem Mieter geben kann. Das heißt, er kann einen checkheftigen Gebäudebetrieb, eine transparente Fläche irgendwo nachweisen. Es hilft ihm bei der Transaktion, die Transaktionspreise können gehalten werden, wenn du spätere Stranding-Zeitpunkte hast. Du hast Transparenz in der Due Diligence, wenn du einfach zeigen kannst, okay, das Gebäude ist in einem guten Zustand, es funktioniert. Du hast Regulatorik-Einhaltung, § 71a Gebäudeenergiesystem-Gesetz, was dir dabei hilft, Abschlägen aus dem Weg zu gehen. Wenn du auf die Fremdkapitalseite guckst, ist es auch ganz interessant, auch Banken gucken auf ESG und gucken auf Stranding-Zeitpunkte und es kann durchaus sein, dass du auch bessere Fremdkapitalzinsen erhältst, beziehungsweise einfach die Finanzierbarkeit verbessert wird. Und wenn du auf die Eigenkapitalseite guckst, das ist auch ganz interessant, durch EU-Taxonomie hast du natürlich bei Artikel 8 Fonds, Artikel 9 Fonds jetzt eine sehr einfach umzusetzende ESG-Maßnahme, die du ganz schnell skalierbar in dein Portfolio reinbringst. Und da spreche ich noch nicht mal von der dynamischen Aussteuerung des Objekts. Mhm. Ne? Das ist dann quasi ein weiterer Schritt, der noch oben drauf kommt. Da ist es interessant, weil da sparen wir nicht Energie, sondern da verschieben wir Energie. Da ist es ein rein betriebswirtschaftlicher Punkt. Ne? Da reduzieren wir einfach die Kosten vom Energieeinkauf. Das heißt, irgendwann, wenn wir ein vollständiges, nachhaltiges Energiesystem haben, ist es gar nicht mehr unbedingt die Frage, wie viel Energie verbraucht ein Gebäude, sondern wann verbraucht das Gebäude die Energie?
Also ist alles sehr, sehr aus der Perspektive des Asset Managers, Eigentümers.
Ja, wir haben
der Nutzen für den Property und den Facility Manager, wie geht da Edifion Hand in Hand mit deren Jobs?
Also der Property Manager, wir haben tatsächlich einige Property Manager, allen voran Momini, die uns vollständig ins Standardleistungsbild mit aufgenommen haben. weil deren Aufgabe ist ja die Aussteuerung des Facility Managers. Und der Facility Manager, der wird natürlich durch uns brutal transparent.
Der kriegt dann also, im Grunde aus der Diffie ein Lastenheft, was ist zu tun.
Ja, man sieht ganz einfach, betreibt er das Gebäude gut oder betreibt er das irgendwie so, dass sich keiner beschwert. Das wird wirklich transparent, was schon in einigen Fällen irgendwie zu Clinch geführt hat, wo wir dann auch moderierend einschreiten mussten und den Facility Manager erstmal abholen und zeigen, okay, pass auf, vertraglich ist es nun mal so, dass du einen effizienten Gebäudebetrieb schuldest und hey, wir können dir helfen, dass du diese Aufgabe mit weniger Personal oder mit dem Personal, was du hast, auch wirklich gerecht wirst, indem du diese Digitalisierung, diese Transparenz, also wo läuft was schief, dass du das auch wirklich annimmst.
Also war dir zunächst einmal der Boomer oder der Feind des City Manager, der nein.
Genau, man musste immer dann auf die Leute zugehen und die Leute zum Gespräch bitten, ihnen das erklären. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt aber mehrere Facility Manager haben, die uns selber komplett als White Label einsetzen, weil die haben natürlich auch verschiedene Mehrwerte. Die haben einmal, und natürlich können sie transparente Qualität liefern, sie können höhere Qualität liefern. Sie haben Produktivitätssteigerung durch das System. Sie müssen beispielsweise eine raumlufttechnische Anlage, ein Filterwechsel, wird typischerweise alle 4 bis 6 Monate gemacht und bei uns sieht man ganz transparent, muss er erfolgen oder muss er nicht erfolgen. Der Facility Manager sieht, wie ich das vorhin beschrieben habe, wenn mein Gebäudesystem grün ist, dann muss ich meinen Rundgang eventuell seltener machen.
Ja.
Also wir sehen, unser Ziel ist es, ein gut ausgebildeter Facility Manager kann heutzutage so 3 Objekte mit 10.000 Quadratmetern bewirtschaften. Das irgendwann mal in Richtung 10 Gebäude zu kriegen, weil die haben einen signifikanten Fachkräftemangel. Und da gehen wir rein und gleichzeitig sehen einige Facility Manager, okay, das ist ein USP, wenn wir es selber anbieten können. Es verlängert unsere Wertschöpfungskette und bieten uns dann gleich mit an.
Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was das für den Facility, Property und Asset Manager für Nutzen hat, Edifion. Also da sind sehr schnell Erfolge sichtbar für die Arbeit. Ihr seid jetzt, wir haben gesagt, 2017 gegründet, 8 Jahre unterwegs im Markt, erfolgreich im Markt unterwegs. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass ihr gerne Technologieführer bleiben möchtet, was antizipiert, dass ihr es schon seid. Wie ist es dazu gekommen? Was war die Erfolgsformel von Edifion zu sagen, wir sind Technologieführer in dem Bereich geworden?
Ich glaube, wir haben einfach dadurch, dass wir den Exist-Forschungstransfer hatten, konnten wir 25 Personenjahre IP und Vorentwicklung wirklich mitnehmen. Und ich, wie gesagt, ich habe mit vielen Kollegen seit 2010 eben so eine Betriebsplattform für Forschung an Gebäudeenergiesystemen aufbauen können, die wir dann aus der Uni herauslösen konnten und dann eben zu einem Marktprodukt überführen können. Und das war natürlich ein unglaublicher Vorsprung gegenüber vielen anderen Marktbegleitern. Und ich glaube, wir sind bis heute die einzige API-First-Company. Ne, jeder Service, der bei uns in der Plattform da ist, hat eine eigene API, ist klar beschrieben und kann in Drittsystemen direkt eingebettet werden. Das sind tieftechnische Qualitätsmerkmale, die wir mitbringen. Und das dokumentieren wir öffentlich, unser Datenmodell ist öffentlich, unsere Auswertealgorithmen sind öffentlich, sogar unsere Steuerungsalgorithmen sind öffentlich. Das heißt, größtmögliche Kredibilität, größtmöglicher technischer Anspruch. Und das hat dann schon für beim einen oder anderen Kunden dazu geführt, dass er uns schnell vertraut hat. Gleichzeitig rigoros ein Fokus auf IT-Sicherheit. Hat auch, wir sind mittlerweile für kritische Infrastruktur etc. im Einsatz, auch geschützte Infrastrukturen im Einsatz, was uns auch sehr stolz macht. Also das war dann ein großes, ein kleiner Ritterschlag oder ein Ritterschlag, dass wir auch solche Objekte monitoren dürfen. Und letztendlich gucken wir auch, dass wir so ein bisschen aus Perspektive der Eigentümer sprechen. Wir haben früher viel Vertrieb gemacht in Richtung Facility Manager, in Richtung Komponentenhersteller, in Richtung öffentliche Hand, in Richtung Betreiberimmobilien. Das war extrem schwierig. Und die Immobilienwirtschaft, die hatte einfach den größten Druck, die Gebäude auch wirklich nachhaltig zu betreiben. Und dann haben wir 100% Fokus auf das institutionelle Asset Management gelegt. Und das war letztendlich dann die richtige Strategie.
Teil der Erfolgsformel. Jetzt hast du in 7, 8 Jahren als Unternehmer eine Menge Erfahrung gesammelt. Was sind 3 gute Ratschläge, die du heute deinen Kindern mitgeben würdest, wenn sie gründen wollen?
Also das Allerwichtigste als Wirtschaftsingenieur von der RWTH Aachen, das ist karrieretechnisch eigentlich fast vorgezeichnet, dass man in die Produktionssystematik geht und irgendwo bei einem großen Corporate oder bei einem Unternehmensberater anfängt. Ich bin damals durch Thermodynamik durchgefallen und du hatte dann ein halbes Jahr Zeit, Thermodynamik zu lernen. Und das hat mir dann auf einmal unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe meine Studienarbeit und meinen Hiwi-Job damals hingeschmissen und nur Energietechnik gemacht. Und das würde ich meinen Kindern wirklich empfehlen, egal wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Und damals war Energiewirtschaft wirklich, da gab es nur ein paar ganz wenige gute Jobs, ne? Das war wirklich schwierig. Macht auf jeden Fall das, was euch Spaß macht. Und das Zweite ist, ich würde meinen Kindern sagen, seid unangenehm und stellt wirklich alles in Frage, weil ihr findet mehr Ineffizienzen, als euch lieb ist im System, und wirklich fragt euch, wie es besser geht, und dann findet man auf jeden Fall irgendwas, was man besser machen kann, ne? Gerade bei uns in Deutschland. Und das Dritte ist, ich habe 3 Söhne, die müssen an sich glauben, ne? Glaubt an euch selbst, ihr habt es drauf, tut's einfach. Umgebt euch auch mit Menschen, die euch unterstützen, wenn sie mal größer sind, weil gerade wenn man gründet, bekommt man noch extrem viel Gegenwind. Und da muss man irgendwie durch.